Herzlich willkommen zum R&G Zeit für Neues Immobilien- und Investment-Podcast.
Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G Zeit für Neues Immobilien- und Investment-Podcast. Heute mal wieder mit einem Interviewpartner. Auch jemand vom Stammtisch, der Dominik. Hallo Dominik, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Marc, freut mich, dass ich hier sein kann.
Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dabei bist. Ist ja nicht selbstverständlich. Ich habe gerade schon gesehen, du bist ein bisschen aufgeregt. Brauchst aber gar nicht sein. Uns guckt keiner zu.
Das ist gut.
So viele Leute hören das Ding gar nicht. Also brauchst du dir keine Sorgen machen. Ja, also worum soll es heute gehen, Dominik? Ich habe mir gedacht, wie lange kennen wir uns jetzt schon?
Boah, ich glaube, das erste Mal sind wir uns über den Weg 2011 gelaufen.
2011, okay, ja. Also schon ein paar Jahre.
Ja.
Du bist so einer meiner ersten Kunden hier bei der R&G gewesen. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir beide recht früh auch über das Thema Immobilien gesprochen haben. Und das ist auch der Grund, warum ich dich gerne im Podcast dabei haben wollte, weil ich mich noch an die Situation so erinnern konnte, wie das bei dir alles so angefangen hat. Und ich würde dich einfach gerne mal so ein bisschen erzählen lassen. Vielleicht sagst du mal einmal kurz, wer du bist und wie du so im Immobilienbereich reingeschlittert bist. Mhm. Und ja, erzähl doch einfach mal kurz ein bisschen.
Ja, ich bin der Dominik Hoberg. Bin gelernter Industriemechaniker und hatte vor, mir damals eine eigenbewohnte Immobilie zu kaufen. Die Kaufpreise wurden zu der Zeit immer höher. Meine Bereitschaft, immer mehr Geld auszugeben, steigerte sich, wovon mich Marc Gott sei Dank abgebracht hat. Einfach mit der Empfehlung, hör mal, ich habe hier eine Buchempfehlung für dich, das kostet dich 10 Euro, lies es einfach mal.
Welches Buch war das?
Das war Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki.
Ah.
Und es war für mich so interessant, das habe ich dann in 2 Tagen verschlungen. Und von da an hat sich mein Mindset komplett gedreht, dass es vielleicht intelligenter ist, verfügbares Kapital erstmal in Immobilien zu investieren, die uns Erträge bringen und daraus dann irgendwann eine eigenbewohnte Immobilie zu beziehen, dass dieser Weg wesentlich einfacher ist.
Ganz kurz, da eine kleine Zwischenfrage. Gab es vorher in deinem Leben schon mal irgendwelche Berührungspunkte mit Eigentum? Also da sagst du jetzt gerade, warst du ja auf der Suche nach der eigengenutzten Immobilie. Mhm. Hast du vorher schon irgendwie Berührungspunkte mit Eigentum gehabt?
Nur über das Eigentum von meinem Papa, wo ich mich halt fortlaufend mit Renovierungen befasst habe.
Mhm.
Dort einfach eine Steigerung der Wohnqualität zu erzielen. Ansonsten war bis zu dem Punkt nichts, außer dass wir halt das Ziel hatten, eine Immobilie selbst beziehen zu wollen.
Also es gab jetzt nicht irgendwie noch im Familienkreis jemanden, der schon mal Immobilien vermietet hat?
Nein,
oder irgendwie sowas?
Das war
für dich
nicht
ganz anders.
Das war komplett neu und das war quasi auch ziemlich schwierig in meiner Familie, als ich dann mit der Idee um die Ecke kam, hör mal, ich möchte Immobilien vermieten. Da war so die Bereitschaft bzw. der Anklang in der Familie eher gegenteilig, weil, ja gut, Eltern wollen einen beschützen, ne? Die haben das auch bestimmt nicht böse gemeint. Sich dagegen zu behaupten, das war so eigentlich mit einer der Kernprobleme und ja, das ist durch lange Sucherei, wurde es dann irgendwann die erste Immobilie. Ja, ich hatte Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, und dann einfach die Arschbacken zusammengekniffen und durchgezogen. Und es war im Nachhinein eigentlich die beste Entscheidung, die ich getroffen habe.
Was war denn da, also du hast das jetzt gerade so angesprochen, du hast gesagt, da war die Angst. Okay, jetzt kommst du nach Hause, erzählst deinen Papa und deiner Mama davon, hey, ich habe vor, in Immobilien zu investieren.
Mhm.
Jetzt kommt das erste Mal Gegenwind. Was war da deine größte Angst?
Die größte Angst war einfach, dass diese Unsicherheiten durch diese Aussagen von meiner Familie halt gefördert wurden. Ne? Und
das
verunsichert.
So?
Ja, dass wenn das so einfach wäre, wird das jeder machen. Diese Standardsachen, das ist, die wollen halt Schaden abwenden. Und das ist halt so einer der Punkte, habe ich ja vorhin schon gesagt, die meinen es nicht böse, aber weil sie selber damit keine Berührungspunkte hatten und mir da auch nicht unterstützend zur Seite stehen konnten, wird dann halt gesagt, ja, lass es lieber, bevor du hinterher dir eine Bauchlandung machst.
Ich vergleiche das immer gerne mit einem Fitnessstudio.
Mhm.
Kann ich mich selber bei erwischen oder habe ich mich selber bei erwischt? Vielleicht kennst du das auch, du kommst in so ein Fitnessstudio und dann läuft da jemand rum, muskelbepackt. Du siehst dem Typen schon an, wow, scheiße, hoffentlich stehe ich in der Dusche nicht neben denen.
Ja, ja.
Einfach den perfekten Körper hat.
Ja.
Ne? Und dann denkst du dir ja auch, also da habe ich mich selber bei erwischt, dann denkst du als allererstes, ja, das kann ja nicht echt sein, hat bestimmt irgendwie gedopt oder sonst irgendwas, weil wenn das so einfach wäre, würde ich ja genauso aussehen.
Mhm.
Und damit vergleiche ich, also genau mit der Situation. Ja. Ich finde, das bringt das so auf den Punkt. Die Eltern wollen einen ja da an der Stelle nicht irgendwie ins Verderben rennen lassen und sagen, ey Mensch, wenn das so einfach wäre, wird das ja irgendwie jeder machen.
Ja, genau.
War bei mir nicht anders. Meine Eltern haben da genauso auch ihre Bedenken geäußert. Und das ist ja auch gut, man möchte ja sein Kind beschützen. Also alles in Ordnung. Okay, jetzt bist du also mit diesem Gedanken schwanger gewesen. Hast dir gedacht, okay, ich will Immobilien zur Vermietung für mich anschaffen. Mhm. Bist nach Hause gekommen, hast das erste Mal Gegenwind bekommen.
Ja.
War in deinem Freundeskreis denn auch irgendwie schon mal jemand in dem Bereich aktiv?
Also mit dem Bereich Vermietung bin ich wirklich komplett jungfräulich an die Sache rangegangen und habe nur durch dieses Buch quasi dieses Mindset entwickelt. Und genau das ist so die Schwierigkeit an der Sache. Man steht komplett alleine da und muss einfach die Ärmel hochkrempeln und es einfach probieren. Es ging los, dass man total begeistert ist und dann auf der Arbeit aber auch immer dasselbe. Man muss sich halt bewusst machen, das sind Leute, die mit dieser Sache die entweder kein Interesse oder haben sich mit der Thematik einfach nicht befasst. Und selbst auf der Arbeit kam Gegenwind. Also, dass da wirklich einer unterstützend zur Seite stand, war in dem Punkt eigentlich, muss ich sagen, die R&G. Dadurch, dass halt dieses Buch mir empfohlen wurde und wenn ich mal Fragen hatte, hast du mir ja auch immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Und meine Frau, die dann einfach gesagt hat, wir probieren das. Die hat dann in der ersten Immobilie auch mit Tapete abgekratzt und so weiter, ne? Weil gerade auch so der Anfang schwierig ist und dann gewöhnt man sich an so gewisse Punkte. Ja.
Also würdest du jetzt so rückblickend sagen, war für dich die größte Herausforderung eigentlich den Gegenwind der Leute? Warte mal kurz.
Ja.
Machen wir kurz einen Cut.
Ja.
Machen jetzt gleich nochmal, fangen gleich nochmal neu an.
Mhm.
Okay, also wenn du jetzt nochmal die Zeit zurückdrehst, dann war zu dem Zeitpunkt der größte Gegenwind also das Mindset der anderen, was die versucht haben, dir so einzubläuen.
Genau.
Du selbst, hattest du denn noch weitere Verhinderer irgendwie so im Kopf? Also hatte ich noch irgendwas, was war noch irgendeine Angst?
Ja, also die Ängste auf jeden Fall mit den Finanzierungen, das sind ja alles neue Berührungspunkte, womit man im Alltag nichts zu tun hat. Notar, wie läuft das beim Notar ab? Wie lese ich Grundbuchauszüge, Kaufverträge und so weiter, ne? Diese Ängste, dass man da über der Leisten gezogen wird, irgendwas übersieht, was einem hinterher auf die Füße fällt. Ne?
Mhm.
Und das waren dann halt so die Punkte, wo ich auf dich zurückgreifen konnte. Und das hat mir dann in dieser Situation geholfen, weil halt auch diese Tendenz einfach da ist, das wird mir jetzt zu viel, ich lasse es.
Ich sag das mal einmal kurz nebenbei, weil ich glaube, man wird das hören, dass im Hintergrund hier gebohrt und gehämmert wird.
Ja.
Bei uns wird gerade ein bisschen saniert im Büro, deswegen kann es sein, dass man jetzt auch das Bohren hört. Wir lassen das aber einfach laufen. Es soll an dem Inhalt ja nichts verändern. Okay, also verstehe ich, da waren natürlich auch Ängste, weil das ist ja ein neues Themengebiet, ne? Ein Kaufvertrag. Ich glaube, jeder, der mal beim Notar gesessen hat, der weiß, dass so ein Kaufvertrag endlos viel rechtliche Phrasen beinhaltet, wo ich selber sogar gestehen muss, also die ersten Male, als ich beim Notar saß, da habe ich, also wenn überhaupt die Hälfte, und dann wurde so von Notartermin zu Notartermin, wurde das immer mehr. Ne? Ich meine, man beschäftigt sich ja dann auch noch ein bisschen mehr mit dem Thema, aber ich würde auch sagen, dass das so ein Rechtsdeutsch ist, dass man das als ungelernte Kraft, sage ich jetzt mal, ohne irgendwelches Hintergrundwissen, ja gar nicht so verstehen kann.
Nee. Also da sind ganz viele Paragraphen drin und auch Texte oder Abschnitte, wo ich auch ehrlich gestehen muss, die habe ich unterschrieben und mit der Hoffnung einfach, es wird schon alles gut werden. Es haben auch andere Leute diese Verträge unterschrieben und die werden ja in der seltensten Form abgewandelt. Das Objekt war dann halt auch schon älter und dann konnte man sich da so ein bisschen drauf ausruhen, sage ich mal in Anführungszeichen, weil wenn der Tag kommt, ist das auch nicht mal eben mit ein bisschen Googlen getan, dass man da sich das Wissen mal eben rausziehen kann. Ne? Muss man dann quasi, wenn es wirklich explizit ist, jemanden an der Seite haben, der sich mit der Sache auskennt.
Ja, das Gute ist ja, also so ein Notar ist ja immer, also er muss von Rechts wegen aus unbefangen sein. Wir werden auch in den nächsten Podcast-Folgen mal einen Notar zu Gast haben, dem ich da auch noch ein paar ganz spannende Fragen stellen werde. Aber grundsätzlich sind die Notare ja wirklich immer unbefangen von ihrer Rechtsstellung schon aus. Und ich sag mal, deshalb ist schon mal die Wahrscheinlichkeit geringer, dass man da wirklich über den Leisten gezogen wird, weil der Notar muss ja den Käufer und Verkäufer auch über mögliche Risiken aufklären. Und im Termin ist es ja auch so, dass wenn du beim guten Notar bist, du natürlich auch alle deine Fragen loswerden kannst. Und gerade solche Dinge, wo man Bauchschmerzen irgendwie hat, empfehle ich auch immer, sprich den Notar direkt drauf an. Mhm. Du bezahlst ja auch Geld für diesen Vertrag und es ist dein Vertrag am Ende des Tages und da ist es auf jeden Fall richtig und auch wichtig, wenn da irgendeine Phrase drin steht, wo ich ein Bedenken habe und wo ich Bauchschmerzen kriege, einfach nachzufragen. Ne?
Das ist richtig, nur wusste ich das zu dem Zeitpunkt nicht. Heute weiß ich das und das macht die ganze Sache natürlich wesentlich entspannter.
Okay, so jetzt ist die erste, was war es genau? War es eine Wohnung oder ein Haus? Was hast du da gekauft?
Es war eine kleine Eigentumswohnung. Es war ein Apartment, ein Zimmer-Apartment, 31 Quadratmeter, völlig unspektakulär in einem Hochhaus. Der Zustand... Ja, also war wirklich miserabel, fand ich eigentlich ganz gut, weil das immer schwierig ist, halt gute Objekte ja, in Anführungszeichen zu zerstören, aber man hat ja seine eigenen Vorstellungen. Da konnte ich alles kaputt machen, weil sowieso alles schon eigentlich Schrott war und habe mich dann in 4, ja, vielleicht 5 Monaten durchgebissen.
Hast du alles
selber gemacht? Ich bin ja selber Handwerker, ich habe nicht alles selber gemacht, einen gewissen Teil selber gemacht, das Badezimmer beispielsweise hat ein Fachmann gemacht und war auch eine gute Entscheidung, in der Küche Fliesen und so weiter, aber ich sag mal, Tapete ab, Müll entsorgen, Stromkabel raus, neue Stromkabel legen und so weiter, das ist alles selbst gemacht worden, Materialien sind rangeschafft worden, dass quasi die Vollkosten für die Handwerker halt geringer ausfallen, weil das frisst ja nun mal halt alles Zeit. Und da möchte ich auch einfach jedem den Mut machen, auch wenn man aus einem komplett anderen Gewerbe kommt, dass man es einfach probiert, weil man auch da einfach Vorzüge gegenüber jetzt beispielsweise einem Finanzdienstleister hat. Das waren immer so meine Bedenken, die kennen sich damit aus und da ist immer alles so einfach und du bist ja nur Handwerker. Was ich da auf jeden Fall als Essenz rausgezogen habe, als Handwerker hat man halt den Mehrwert, dass man selber halt was schaffen kann. Klar, es spannt Zeit ein. Aber hält natürlich auch die Kosten gering.
Willst du jetzt sagen, dass ein Finanzdienstleister also keine handwerklichen Fähigkeiten besitzt?
Ich erinnere mich an einen Finanzdienstleister, der 25 Kilogramm Gips in einem Speisfass angerührt hat.
Hey, yo, sowas müssen wir nicht raushauen.
Und sich nach 5 Minuten gewundert hat, dass 25 Kilogramm Stein in dem Speisfass war.
Okay, das klären wir jetzt mal kurz auf. Das ist tatsächlich so passiert. Muss ich leider zugeben. Ich habe ja erzählt in einer Folge auch schon mal, dass ich am Anfang selber die Sanierung in dem ersten Mehrfamilienhaus vorgenommen habe. Und ich kann mich nur daran erinnern, dass meine Aufgabe an diesem Tag war, Steckdosen einzugipsen.
Ja.
Und ich hatte halt noch keine Erfahrungswerte damit, lese mir also hinten drauf auf diesem Gipssack durch, wie das Mischverhältnis da ist und habe mir gedacht, ja gut, dann nimmst du jetzt ein großes Speisfass. So kannte ich das ja, mein Opa war Maurer. Ja. Der hat immer die großen Speisfässer angerührt da. Und dann habe ich da den 25-Kilo-Sack reingekippt, Wasser dazugegeben und habe mich halt gewundert, hä, warum bleibt denn die Kelle in dem Ding schon stecken, ne? Ja. Das ist interessant, dass dir das hängen geblieben ist.
Das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben.
Ich habe das vielleicht schon wieder verdrängt.
Na gut. Ja, kurze Zwischenfrage. Wie viele Steckdosen hast du eigentlich?
Ja, keine einzige. Ich habe ja noch nicht mal die Kelle da rausgekriegt. Ne? Naja, okay. Aber
passiert ja auch nie wieder.
Ich gebe zu, okay, vielleicht habe ich da jetzt noch nicht so diese handwerklichen Fähigkeiten gehabt. Also gut gekontert. Das lasse ich. 1-0 für dich. Okay. Okay, wir kommen mal wieder zurück zu dir und machen uns jetzt noch ein paar Gedanken zu. Die erste Wohnung, Hand aufs Herz, die Renovierungsarbeiten, hat es dir Spaß bereitet oder war das für dich eher so ein Anstrengungsakt?
Teils. Ne? Was mich halt ein bisschen, was für mich anstrengend war, ist, weil es die erste war, während des Renovierungsprozesses, da fließen ja jetzt auch schon Gelder, was man ja jetzt, ja, das muss man so ein bisschen trennen. In erster Linie, wenn man von Konsumgütern ausgibt, hat man ja sofort eine Belohnung und da schafft man halt, gibt Geld aus, investiert und dann kommen so die Fragen, bekomme ich das Objekt überhaupt vermietet? Weil dann das diese nächsten Berührungspunkte sind, mit denen man nichts zu tun gehabt hat. Ich kann vorwegnehmen, gar keine Gedanken drüber machen, einfach weitermachen. Das funktioniert. Also es ist überhaupt kein Problem, wenn das hinterher vernünftig gemacht ist, dann bekommt man auch einen Mieter. Da war dann halt auch der nächste Punkt Vermieterkonten, Kaution und so weiter. Aber das kam alles dann mehr oder weniger so nach und nach.
Also dieser kaufmännische Part, erstmal der handwerkliche, dann aber noch der kaufmännische Part. Okay. Würdest du jetzt heute sagen, fällt dir das, also ich darf das mal vorwegnehmen, du hast ja noch ein paar weitere Objekte danach gekauft. Würdest du denn jetzt sagen, war das nur beim ersten Mal diese, also die Bauchschmerzen, die du mir jetzt gerade so beschrieben hast, war das nur bei der ersten Immobilie oder hast du das bei den anderen Objekten auch nochmal gehabt?
Das war nur bei der ersten Immobilie, tatsächlich.
Also diese Vorurteile und so sind im Prinzip nach den Erfahrungen, die du in der ersten Immobilie gesammelt hast,
weg gewesen. Die sind weg gewesen.
Das, ja, genial.
Also man wächst wirklich an dieser Sache und man wird vertrauter mit der Sache und das ist ja, sag ich mal, man kennt das aus dem Leben irgendwann, wenn man mal einen Führerschein gemacht hat, das erste Mal alleine fahren, man hat Angst, kuppel ich richtig, wüge ich das Auto an der roten Ampel ab. Passiert in der Regel, ja, es passiert, aber denkst du heute noch über das Kuppeln nach?
Nein. noch ein Punkt dazu.
Ja.
Wenn du jetzt so darüber nachdenkst, diese Risiken, die man dir am Anfang so in den Mund gelegt hat, ne? Also wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder machen und so. Jetzt rückblickend, also mit den Erfahrungswerten von heute, wie würdest du jetzt diesen Menschen entgegentreten, die damals zu dir diese Verhinderungsgründe gesagt haben? Wie würdest du heute auf die treten?
Ja, man kann ja dann auch ein bisschen was, sag ich mal in Anführungszeichen, vorzeigen, dass man jetzt, jetzt bin ich raus.
Kein Problem. Ich formuliere die Frage vielleicht nochmal anders. Also die Leute, die damals zu dir gesagt haben, Mensch, mach das nicht, weil das und das kann ja passieren, das und das sind die Risiken. Mit dem Erfahrungsschatz, den du jetzt heute hast, wie würdest du diesen Menschen gegenüber antworten?
Es hat sich ja quasi nichts von dem, was früher dieses Schauermärchen, was da so rübergelegt wurde, hat sich ja nichts wirklich bewahrheitet. Und man kann ja diesen Leuten halt auch immer sagen, dass man Dinge erstmal selber gemacht haben muss, um auch wirklich in Anführungszeichen mitreden zu können. Ne? Wenn man da keine Erfahrungswerte hat, ist immer schnell da irgendetwas dahergesprochen. Und das setzt sich dann im Kopf fest unter Umständen, aber hat vielleicht gar keine Relevanz.
Also ich glaube schon, dass es natürlich auch Risiken gibt bei so einem Immobilieninvestment. Ich verstehe, wie du das sagst, was du damit meinst. Natürlich ist ein Immobilieninvestment jetzt nicht komplett risikoarm, aber
nein,
ich glaube,
auf keinen Fall.
Mit dem richtigen Einsatz und wenn man sich, ich sage jetzt mal, da reinhängt und auch die richtigen Partner an seiner Seite hat, ich glaube schon, dass man das als normalsterblicher Bürger schaffen kann und dafür keine Raketenwissenschaften studiert haben muss, sondern ich glaube, dass sich da jeder reinarbeiten kann. Wenn du jetzt so zurückblickst an der Stelle noch einmal, gab es noch mal einen Moment, wo du gezweifelt hast? Also du hast jetzt unterschrieben, du saßt beim Notar, hast unterschrieben, hast vielleicht auch den Schlüssel bekommen. Gab es danach noch mal eine Situation, wo du noch mal kurz einen Rückzieher machen wolltest, wo du gesagt hast, aha, scheiße, hätte ich das besser mal nicht gemacht?
Nee, der Kaufpreis war einfach zu gut an dieser Stelle, muss ich ehrlich sagen. Und ich hätte es auf jeden Fall für mehr verkaufen können nach der Renovierung. Und selbst wenn da irgendwie was schiefgelaufen wäre, wäre die Tendenz für eine Bauchlandung sehr gering gewesen.
Hast du das Risiko für dich vor dem Kauf der Immobilie schon abgeschätzt oder ist das dann erst im Laufe der Renovierungsarbeit?
Nee, das hatte ich vorher abgeschätzt. Da war eigentlich relativ schnell klar, jetzt ist quasi die Stunde gekommen, wo ich die Möglichkeit habe, das zu probieren und einfach zu schauen, ob es funktioniert mit relativ geringem Risiko.
Dann kann man eigentlich festhalten, dass für dich auch ein entscheidender Erfolgsfaktor war, dass du von vornherein den richtigen Preis für dich kalkuliert hast. Mhm. Also nicht zu teuer kaufen, sondern auch für einen guten Preis, damit man im Prinzip genau so eine Plan-B-Lösung hat, wie du gerade ansprichst. Wenn das nicht funktioniert, dann kann ich es ja immer noch verkaufen.
Genau. Das war so dieses Exit-Szenario, was ich mir ausgemalt habe, dass falls wirklich alles schief läuft, würde ich den Kopf aus der Schlinge bekommen, ohne dass ich dadurch irgendeinen großen finanziellen Schaden hätte. Dann hätte ich da wirklich an Erfahrung dazu gewonnen und hätte dann nochmal neu anlaufen, nochmal neu Anlauf, nehmen die Sache angehen können.
Ja, also das Spannende ist ja, das kann ich glaube ich ruhig sagen, wir haben ja die gleiche Wohnung tatsächlich, also nicht, wir haben nicht die gleiche Wohnung gekauft, aber im selben Haus, in etwa gleiche Aufteilung und so weiter. Und für mich war damals bei der Wohnung auch der Punkt, dass ich gesagt habe, vom Finanziellen her. Also selbst wenn die Wohnung mal leer steht, ich habe 185 Euro Darlehensrate gehabt plus das Hausgeld, ne? Das hätte mich jetzt an der Stelle finanziell halt nicht ruiniert. Ne? Das war für mich auch so ein kleiner, wie so ein Airbag, dass ich gedacht habe, okay, worst case, im allerschlimmsten Fall, was kann denn dann für mich passieren? Ja gut, dann muss ich dieses Geld monatlich aufbringen. Aber ich habe die Chancen dahinter gesehen, die für mich den größeren Mehrwert gebracht haben. Und dann Chancen-Risiko-Verhältnis, klar, da hast du größere Chancen, als auf der anderen Seite Risiken entstehen. Also rein damit.
Ne? Genau, dann hat man einfach zwischendurch die Möglichkeit, das einfach mal neue Dinge auszuprobieren.
Eine Frage, ich weiß zwar schon die Antwort, ich frage sie aber trotzdem. Du hast gesagt, du warst eigentlich auf der Suche nach einer eigengenutzten Immobilie, hast dann aber mit Fremdvermietung angefangen. Ja. Wohnst du denn heute in einer eigengenutzten Immobilie?
Ich wohne in einer eigengenutzten Immobilie, ja.
Die du auch selber gekauft hast, ja.
Ja, die auch selbst, die habe ich mit meiner Frau zusammen gekauft. Und ja, es ist auf jeden Fall der wesentlich entspanntere Weg, auch wenn es davor, ja gut, man muss halt ein bisschen Ausdauer mit aufbringen, ne? Mhm. Und sich auch ein bisschen zurückhalten. Und ja, das Ziel rückt erstmal in weite Ferne, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber macht die Sache danach auf jeden Fall entspannter. Weil der Weg, erst die eigene genutzte Immobilie zu haben und dann in die Vermietung einzusteigen, wenn man schon eine Rate für die eigene genutzte Immobilie quasi bestreiten muss, macht die Sache nicht einfacher.
Ja, dann ist es auf jeden Fall schwieriger, monatlich mehr Geld zur Seite legen zu können. Ne? Und wenn deine Immobilie, die du da fremd vermietest, monatlich einen guten Überschuss generiert, dann hast du ja noch mehr finanzielle Mittel, die du zur Seite sparen kannst, baust du damit schneller Eigenkapital auf und kommst halt entweder schneller in die eigengenutzte Immobilie oder, so sage ich immer, baust dir kleine Gelddruckmaschinen auf. Ne? Mhm. Jedes Objekt ist für mich eine kleine Gelddruckmaschine, die man mal einmal aufsetzen muss. Und je mehr du davon hast, umso mehr Einkommen produzierst du im Prinzip. Ne?
Was für mich halt ein ganz wichtiger Punkt war, auch dadurch, dass ich abhängig Angestellter bin, weitere Einkommensquellen zu generieren, weil so dieses kleine Damoklesschwert, was über einem schwebt, ist ja immer, man zieht eine eigengenutzte Immobilie und der Arbeitgeber meldet Konkurs an. Dann bricht ja das ganze Kartenhaus zusammen und das wollte ich unter keinen Umständen, sondern ich wollte mir mehrere kleine Einkommensquellen schaffen, dass man eventuell eine gewisse Zeit was überbrücken kann, Zeit hat, sich was anderes zu suchen oder sich zu orientieren und nicht gleich das Erstbeste nehmen muss.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Tatsächlich, das ist auch einer der Gründe gewesen, warum ich damit angefangen habe, unter anderem einfach unabhängiger zu werden. Mhm. Und rückblickend betrachtet würde ich für mich auf jeden Fall sagen, gibt dir diese Immobilieneinnahme irgendwann eine gewisse Ruhe mit ein. Ne? Also ich meine, mittlerweile hechte ich nicht mehr so den ganzen Objekten hinterher, dass ich nur noch kaufen. Da hatte ich auch mal eine Zeit, das war auch nicht so unsportlich, sage ich jetzt mal. Hat auch Nachteile mit Sicherheit, aber ich sag mal, mittlerweile würde ich sagen, bringt dir das so ein Grundrauschen rein, dass es zumindest dafür sorgt, dass du dir keine Gedanken mehr machen musst. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man als Mehrwert aus Immobilieninvestments ziehen kann, dass man einfach sagen kann, ich mache das Ganze ja mit einem gewissen Hintergedanken und entweder ist es, dass man monatlich einfach mehr Einnahmen zur Verfügung hat oder man kann auch sagen, hey, damit habe ich die Möglichkeit, einfach mehr Ruhe reinzubringen. Ich werde unabhängiger von meinem Arbeitgeber. Ist es mir eigentlich egal, ob ich jetzt Vollzeit oder halbtags nur noch arbeiten gehe? Ich glaube, das bringt einfach Zufriedenheit
und Ruhe. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ein ganz großer Punkt. Ne? Und das hat jetzt beispielsweise, das merkt man vielleicht gar nicht so, aber wie man dem Arbeitgeber auch entgegentritt. Ne? Also wie gesagt, ich hatte ja zu Anfang gesagt, ich komme aus der Industrie. Ne? Und wenn die da dann einmal so durch ist, ne, dass man aufs Geld angewiesen ist, gehen auch die Vorgesetzten anders mit einem um. Ja, am Wochenende Arbeit oder so, ja, du brauchst das Geld, ja. Oder auch in Lohnverhandlungen, das macht ja auch was mit einem. Ne? Und wenn man da einfach einen Background hat und einfach seine Meinung sagt und sagt, hier bis hierhin und nicht weiter, hat man die Möglichkeit nur, wenn man einen gewissen finanziellen Background hat, wenn man auch die Möglichkeit hat, auf etwas zu verzichten. Mhm. Auf jetzt mehr Arbeit oder ich habe einige Arbeitskollegen, da ist das halt nicht der Fall und ja, und das ist ja dann so ein Kreislauf. Ne? Die können dann ihre Meinung nicht sagen, ärgern sich über sich selber, sind frustriert und ja. Ich denke, das ufert jetzt zu weit aus, aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will.
Absolut, absolut. Bin ich auch bei dir, sehe ich ganz genauso. Ich habe gerade noch an ein so ein Szenario gedacht, du hast das gerade hier mit meinem Gipssack da rausgehauen. Dann erzähle ich auch noch mal kurz was aus dem Nähkästchen.
Ja, jetzt bin gespannt.
Eigentlich eine Sache, die ich sehr an dir schätze tatsächlich, weil, als wir uns kennengelernt haben, weiß ich, dass du ein großer Autofan warst.
Ja.
Du hast einen Corrado gehabt. Also das war der Corrado. Es war auch, glaube ich, der schönste, den ich jemals irgendwie gesehen habe, weil du den sehr, sehr geliebt und gehegt und gepflegt hast. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und irgendwann kam mal ein Termin, den wir beide hatten.
Ja.
Und dann hast du mir wieder erzählt, was du gerade für finanzielle Sachen so auf die Beine gestellt hast, wo du noch mehr Geld einsparen konntest, um mehr Eigenkapital zu bilden. Und dann kann ich mich an diese Situation erinnern, wie du bei mir saßt und dann gesagt hast, ja, ich muss dieses Auto verkaufen. Und ich denke, was denn jetzt passiert?
Weil ja, da ist einiges passiert.
Das war eigentlich, wenn du jetzt nochmal den alten Dominik von vor der ersten Immobilie dir so anguckst, ich glaube, da war deine große Liebe, war eigentlich das Auto, oder?
Auf jeden Fall. Und da ist auch sehr viel Geld reingeflossen. Und da gibt es aber einen Trick bei der Sache. Als ich mein Mindset gewechselt habe, habe ich den Wagen zu einem utopischen Preis inseriert und habe gesagt, wenn er jetzt weggeht, dann weine ich dem keine Träne hinterher und habe auch da die Gunst der Stunde genutzt und ich bereue es bis heute nicht.
Wow. Habe ich auch gerade das erste Mal erfahren, dass du es nicht bereust. Ich habe tatsächlich noch gedacht, dass du dem so ein bisschen hinterher trauerst oder so, weil das ja schon eine Leidenschaft auch wirklich
ist. Ja, ne? Aber das Mindset, dadurch, dass sich das geändert hat, war es vorher ein Spaßfaktor, auf alle Fälle. Ne? Aber die Kosten, die damit entstehen, also das ändert sich halt. Ne? Und wenn man dann Geld ausgibt und hat keinen Mehrwert in Anführungszeichen dafür, hat sich das halt so weit geändert bei mir, dass ich gesagt habe, das war die beste Entscheidung, dass ich das Auto verkauft habe.
Geil. Also von der Situation, dass Spaß eigentlich voll im Mittelpunkt stand, hast du sogar da die Ansicht so gedreht, dass du gesagt hast, ey, mit dem Geld kann ich noch mehr Geld irgendwo an anderer Stelle generieren. Also Spaß weg und dafür Immobilienspaß. Also weil du hast gerade auch gesagt, Spaß machen tut es dir ja trotzdem noch mit den Immobilien.
Ja, selbstverständlich. Und das ist halt eine andere Art von Spaß, aber es macht Spaß, das könnt ihr glauben.
Okay, dann noch eine Frage zu dem Thema. Stell dir mal vor, dir sitzt jetzt jemand gegenüber, der gerade mit dem Thema Immobilien anfängt, sich zu beschäftigen. Mhm. Was wäre denn dein wichtigster Ratschlag? Also nicht so viel, einen einzigen Ratschlag. Was wäre der wichtigste Ratschlag, den du demjenigen geben könntest?
Nicht unterkriegen lassen, nicht von Meinung anderer Leute, einfach machen.
Das, finde ich, bringt die Sache auf den Punkt und beschreibt ja auch schön deine Situation, die du am Anfang sagtest. Also einfach sein eigenes Ding machen und sich nicht davon abbringen lassen, was andere zu einem sagen.
In jedem Fall, auf alle Fälle.
Die Leute um dich rum, wie wichtig würdest du heute den Kreis der Leute ansehen, die dich da heute in dem Immobilienbereich begleiten? Würdest du sagen, es ist wichtig, da ein Netzwerk zu haben?
Es ist essentiell. Also ohne Netzwerk würde ich sagen, ist man aufgeschmissen. Und das unterstreicht ja auch nochmal das, was ich zu Anfang mit den Risiken hatte. Einfach, es geht ja auch darum, Handwerker zu finden. Man reißt eine Wand ein und hat quasi nur noch die nackte Wand da stehen und steht vor einem neuen Problem, wo dann auch wieder die Sorgen kommen, bekomme ich einen vernünftigen Handwerker zu einem vernünftigen Preis? Und unverzichtbares Netzwerk, definitiv.
Ich habe einen guten Freund, der heißt Carsten. Und Carsten sagt mir immer, ach Marc, ich würde auch so gerne anfangen, aber ich habe doch gar kein Netzwerk. Würdest du sagen, bevor du deine erste Immobilie gekauft hast, hattest du da schon ein Netzwerk an Leuten um dich rum?
Lass mich kurz überlegen. Also außer, dass ich auf dich zurückgreifen konnte in dieser Situation, hatte ich auf jeden Fall meine Schwester, die mich unterstützt hat. Die hat eine Malerlehre absolviert. Ich hatte einen alten Grundschulkollegen, der mich bei der Elektrik unterstützt hat. Und es tun sich auch neue Möglichkeiten auf. Es tritt ein Problem auf, man befasst sich mit der Thematik, macht sich Gedanken drüber und schaut auch einfach mal in seinem Umkreis, ob man da nicht jemanden kennt, der einem behilflich sein kann.
Weil die Wahrnehmung auf einmal anders ist.
Genau, das hat man vorher nicht wahrgenommen, man fokussiert sich anders. Ich habe dann quasi das Apartment vollständig saniert und bei dem Badezimmer konnte ich auf den Kontakt von dir zurückgreifen und das war wirklich vom Feinsten.
Notar, Steuerberater oder Rechtsanwalt, Hausverwaltung, das sind alles Themengebiete gewesen, die du vorher nicht hattest, oder?
Genau.
Also die dann erst durch den Kauf und durch die praktische Arbeit dann entstanden sind.
Sind entstanden. Die Wohnung ist über einen Makler gekauft, die hatten dann einen Notar beispielsweise vorgeschlagen und das ergibt sich dann irgendwie, ne? Ist in dieser Situation, hat diese Probleme, man setzt sich damit auseinander und man kommt aus diesen unruhigen Gewässern dann halt raus.
Also würdest du jetzt dem Carsten, dem Kollegen von mir, sagen, dass ein fehlendes Netzwerk ein Grund ist, nicht in Immobilien zu
investieren? Nein, das auf keinen Fall, weil ja, klar, es ist wichtig, aber wenn man nicht anfängt, kann man auch keins aufbauen.
liebe Grüße an Carsten an der Stelle. Diese Podcast-Folge. Ja. Ich finde das interessant, weil ganz, ganz oft reden wir darüber. Und ja. Das ist tatsächlich immer eins seiner Hauptargumente, dass er sagt, ja, du hast ja das Netzwerk und du hast ja die Möglichkeiten und bla bla. Also ich sehe das komplett genauso, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, weil ich kenne die Leute. Ja. Ich kenne auch andere vom Stammtisch, die so sind wie du. Ja. Also, oder wie ich, also wie jeder von uns eigentlich, der ja irgendwann mal angefangen hat. Und niemand hatte von vornherein das perfekte Netzwerk.
Ergänzend muss ich dazu sagen, dass das menschliche Wesen, muss ich so sagen, Meister darin ist, Ausreden für sich selber zu finden.
Ja, absolut.
Taucht ein Problem auf, hat der Mensch sofort eine passende Ausrede parat. Und wenn man sich dieser Sache bewusst ist, dass man eigentlich immer Hintertüren oder häufig Hintertüren sucht und das konkret blockieren kann, ne, und weiß, ich suche jetzt quasi wieder einen Ausweg, um es nicht zu machen, kann man dagegen steuern. Mhm. Aber dieser Sache sollte man sich bewusst sein.
Geil. Also ich finde, wir haben jetzt hier in dieser Podcast-Folge sehr viel Mindset mit drin. Mhm. Wir haben viele Hinderungsgründe mit drin gehabt. Jetzt würde ich gerne nochmal einen fachlichen Part noch mit reinnehmen und dann soll es das für heute auch gewesen sein. Ja. Du hast gesagt, ich habe angefangen mit einer Wohnung. Mhm. Würdest du jetzt einem Anfänger raten, als erstes Investment eine Eigentumswohnung oder ein Mehrfamilienhaus zu kaufen? Was würdest du jetzt mit deiner Erfahrung von heute, was würdest du einem Anfänger raten?
Ich würde sagen, es kommt auf den Kaufpreis an. Das untermalt ja wieder das, man hat da dann einfach man hat einfach einen finanziellen Background. Ne? Mhm. Man kann das Objekt anders beleihen, man kann sich da schon mal Rückhalt schaffen. Selbst wenn mal irgendwas richtig mächtig schief läuft, hat man wenigstens die finanziellen Mittel, sich Hilfe zu holen. Mhm. Als wenn man das jetzt schon knapp kalkuliert und sagt, okay, die Sache wird schon gut gehen. Also der Kaufpreis, also das Verhältnis muss passen. Hm. Ne, dann ist es für mich aus dieser Sicht eigentlich egal, ob es ein Mehrfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung ist. Wenn die Gelegenheit da ist, sollte man das sauber für sich durchrechnen. Vielleicht nochmal jemanden fragen, der schon investiert ist, ob sich das sauber rechnet, ob man einen Fehler gemacht hat. Und wenn das passt und der finanzielle Background da ist, würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Egal, ob Mehrfamilienhaus oder Eigentumswohnung.
Coole Antwort. Unterstreiche ich so. Ich selbst habe mit einer Wohnung angefangen und habe danach mit Mehrfamilienhäusern weitergemacht. Würde aber auch tatsächlich sagen, der Grund, warum ich damals die Eigentumswohnung gekauft habe, war ja, so wie ich gerade sagte, ich habe mir gedacht, es bringt mich finanziell nicht um. Genau. Und deshalb würde ich das, was du gerade als Aussage gesagt hast, total unterstreichen. Mhm. Wenn die Immobilie sofort dafür sorgen kann, dass es mich finanziell zerreißt, ist es vielleicht nicht die richtige Immobilie. Genau. Man muss ein passendes Risiko-Chancen-Verhältnis wieder haben und dann ist es auf jeden Fall das richtige Investment.
Und dann kann man auch nichts kategorisch ausschließen.
Ja, ne?
Ganz also genau. Man kann sich alles angucken und dann einfach durchrechnen und wenn es passt, dann Gas geben.
Geil. Also ich freue mich mega für diese Folge, weil das war total, ja, ehrlich, ich weiß alles, das, was wir hier gerade besprochen haben, hat tatsächlich alles so stattgefunden und ich kann mich auch noch an deine Ängste oder sowas erinnern. Ich kann mich an diese Gespräche, die wir geführt haben, erinnern.
Da kam der ein oder andere Anruf. Ja. Immer mag, ich brauche deine Hilfe.
Aber am Ende hat es ja dazu geführt, dass es an irgendeiner Stelle jetzt dazu beigetragen hat, dass du deinen heutigen Bestand haben kannst. Ne? Und da freue ich mich natürlich drüber. Das ist natürlich geil.
Ja, selbstverständlich. Ne? Ich freue mich da auch drüber. Das war das Beste, was ich machen konnte.
Also, ich würde vorschlagen, wir machen an der Stelle jetzt einen Cut für diesen Podcast. Ich würde die Zuhörer aber noch bitten, vielleicht nochmal ein kleines Feedback zu hinterlassen und das mache ich in jeder Folge, dass ich auch nochmal darum bitte, Fragen zu stellen, weil ich glaube, es gibt da draußen ganz viele Leute, die gerade in derselben Situation sind, wie du damals warst, also vor der Kaufentscheidung und dann heute auch noch der veränderte Markt mit dabei. Ne? Die Immobilienpreise sind sehr hoch, die Baufinanzierungszinsen sind gestiegen. Lohnt es sich jetzt überhaupt noch zu kaufen? Ich glaube, dass da ganz viele Ängste gerade unter den Leuten sind. Ich würde die Zuhörer mal bitten, das so zu kommentieren und uns mal ihre Ängste mitzuteilen und besser dann nochmal bereit, wenn da passende Fragen zu deiner Person dabei sind, da dann nochmal Rede und Antwort.
Selbstverständlich, überhaupt kein Problem.
Geil, freue ich mich drüber.
Mache ich gerne.
Dann vielen Dank für deine Zeit, Dominik.
Ja, ich habe auch zu danken.
Vielen Dank.
Hat sehr viel Spaß gemacht, Entschuldigung.
Du bist ja gut, wenn es Spaß gemacht. Dafür machen wir das Ganze. Ja. Vielen Dank an die Zuhörer. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast bewertet, abonniert und uns ein Feedback hinterlasst. Und ich denke, nächste Woche Freitag wird es nochmal ein spannendes Interview geben. Morgens um 5 Uhr wird der Podcast gelauncht und dann könnt ihr auf dem Weg zur Arbeit schon die R&G hören. Ist das nicht toll?
Super.
Ich hätte jetzt keine andere Antwort
erkannt. Ja, was soll ich auch groß sagen? Du sitzt neben mir.
Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.